Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem Buch der Sprüche, das Kapitel 20. Ein Spötter ist der Wein, ein Lärmer der Rauschtrank und jeder, der davon taumelt, ist unweise. Wie das Knurren eines Junglöwen ist der Schrecken des Königs. Wer sich seinen Zorn zuzieht, verwirkt sein Leben. Ehre ist es, dem Mann vom Streit abzulassen, jeder Narr aber fängt Streit an. Im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Tiefes Wasser ist der Ratschluss im Herzen des Mannes, aber ein verständiger Mann schöpft ihn herauf. Die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Wer in seiner Lauterkeit als Gerechter lebt, glücklich seine Kinder nach ihm. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, sondert mit seinen Augen alles Böse aus. Wer darf sagen, ich habe mein Herz rein gehalten, ich bin rein von meiner Sünde? Zweierlei Gewichtssteine, zweierlei Eva, sie sind alle beide ein Gräuel für den Herrn. Schon in seinen Taten gibt sich ein Junge zu erkennen, ob sein Handeln lauter und ob es redlich ist. Das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Liebe nicht den Schlaf, damit du nicht verarmst. Halte deine Augen offen, dann kannst du dich an Brot satt essen. Schlecht, schlecht, sagt der Käufer, und wenn er weggeht, dann rühmt er sich. Es gibt Gold und viele Korallen, aber ein kostbarer Schmuck sind Lippen der Erkenntnis. Nimm ihm das Kleid, denn er hat für einen Fremden gebürgt, und wegen der Ausländer pfände ihn. Süß schmeckt dem Mann das Brot der Lüge, aber hinterher ist sein Mund voller Kies. Pläne kommen durch Beratung zustande, und mit weiser Überlegung führe Krieg. Wer Anvertrautes preisgibt, geht als Verleumder umher, und mit dem, der seine Lippen aufsperrt, lass dich nicht ein. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird erlöschen in tiefster Finsternis. Ein Erbe, schnell erworben im Anfang, wird an seinem Ende nicht gesegnet sein. Sage nicht, ich will Böses vergelten, harre auf den Herrn, so wird er dich retten. Ein Gräuel sind für den Herrn zweierlei Gewichtssteine, und trügerische Waagschalen sind nicht gut. Vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt, und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Eine Falle für den Menschen ist es, vorschnell zu sagen, geheiligt, und erst nach den Gelübden zu überlegen. Ein weiser König sondert die Gottlosen aus und lässt das Rad über sie gehen. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Güte und Treue behüten den König, und durch Güte stützt er seinen Thron. Der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft, graues Haar aber die Zierde der Alten. Blutige Striemen reinigen den Bösen und Schläge die Kammern des Leibes. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diese Zusammenkunft, für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, für die Bibelstunde, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Hab Dank, dass das auch möglich ist, dass wir uns hier auch treffen können, dass wir auch singend dich anbeten durften. Hab herzlich Dank dafür. Schenk du uns jetzt beim Hören offene Herzen, dass dein Wort Frucht bringt. Hab Dank, dass es nie leer zurückkehrt. Segne du unseren lieben Norbert, wenn uns dein Wort auslegt, in Weisheit und Vollmacht. Hab Dank, Herr. Amen.
Wir sind tatsächlich bei Sprüche 20 schon angelangt. Das heißt, wir nähern uns schon langsam dem Ziel, dem Ende. Wir haben lange gelesen. Wir werden vielleicht noch ein knappes Jahr brauchen, um auch diese restlichen Kapitel noch zu bewältigen. Aber wir arbeiten uns voran. Und es gilt natürlich wie immer, wir werden auch heute Abend mit diesem Kapitel nicht fertig werden. Das müssen wir auch nicht. Das kann man auch nicht an einem Abend. Aber wir müssen es gelesen haben. Wir müssen nicht einmal alles verstanden haben, aber wir müssen es gelesen haben. Wir müssen den Klang dieser Worte, wir müssen den Sinn dieser Formulierungen halbwegs, auch diese Spannungen, diese Kontraste dieser Formulierungen halbwegs im Kopf haben, damit sie in uns erhalten bleiben, damit sie ihre Wirkung behalten, damit wir daraus lernen. Verstehen kann man nie alles, schon gar nicht in diesen sehr schwierigen Formulierungen, aber wir müssen es lesen, wir müssen es hören, wir müssen den Klang dieser Worte weiter in uns tragen. Wie lesen wir die Sprüche? Lesen wir sie als moralischen Zeigefinger? Das war ja immer so eine Vermutung, dass es um reine Moral, um ganz schlichte und platte Moral geht. Lesen wir es als altmodischen Erziehungsratgeber? Lesen wir es als eine Art Kommentar oder Ergänzung zu den 10 Geboten? Wir haben in der letzten Stunde gesehen, da will ich noch einmal anknüpfen, als es um diese zänkische Frau ging, die uns ja ein bisschen amüsiert hat, das müssen wir ja zugeben, weil die an manchen Stellen vorkommt, die zänkische Frau, bei der es eigentlich nicht um eine zänkische Frau ging, sondern zugleich um etwas ganz anderes, nämlich, dass diese zänkische Frau eine Metapher ist, ein Sinnbild für eine bestimmte Haltung, nämlich für das Gegenteil von Weisheit. Damit ist gar nichts über irgendeine Frau gesagt oder über die Frauen im Allgemeinen, sondern hier ist nur eine Metapher abgebildet, wie man die Weisheit oder das Gegenteil von Weisheit beschreiben kann. Ein zänkisches Weib ist wie ein ständig triefendes Dach, aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Das war ein ganz wichtiges Wort für uns, nämlich die verständige Ehefrau ist auch nicht die Traumfrau, sondern ist die Weisheit. Da taucht die Weisheit im Leben eines Menschen, im Bild gesprochen, im Leben eines Mannes auf. Im Leben eines Menschen, das zänkische Weib ist das Gegenteil, nämlich Unverstand. Und die zänkische Frau ist die personifizierte Torheit des Mannes. Er ist sozusagen mit dieser zänkischen Frau eins geworden, eine Einheit geworden. Und wir haben weiter gesehen, dass diese Art der Personifizierung eine Form der alttestamentlichen Weisheit ist, dass wir auf etwas sehen können, dass wir ein Bild vor Augen haben und dieses Bild zunächst nicht unser eigenes Bild ist. Wir sehen also nicht nur zunächst uns selber, sondern wir sehen ein Bild von einer Frau oder von irgendwelchen anderen Gestalten und erst im Nachhinein merken wir plötzlich, dass es um eine Personifizierung unserer eigenen Struktur, unserer eigenen Persönlichkeit geht. Wir haben das gesehen, dass diese Art der Personifizierung zum ersten Mal so deutlich bei dem Propheten Nathan auftaucht. Nathan spielt ja eine ganz, ganz große Rolle im Leben Davids. Da ist er zum ersten Mal so deutlich gegenwärtig und er spielt eine noch viel größere Rolle im Leben von Salomo, denn Nathan war der Lehrer und der Erzieher von Salomo. Und Nathan wendet diese spezielle Art von Belehrung bei David zuerst an, nämlich nachdem David in die Blutschuld gegen den Ehemann von Bathseba geraten war. Wir kennen die Geschichte. Wenn Sie es nicht kennen, 2. Samuel 11, das muss man gelesen haben. Diese Geschichte muss man eigentlich kennen. Und aus dieser Geschichte, nach dieser Geschichte, nachdem David für den Tod dieses Ehemannes gesorgt hat, um an die Frau heranzukommen, nach dieser Geschichte taucht plötzlich Nathan auf. 2. Samuel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsgeschichten im ganzen Alten Testament, weil das so genial formuliert und so treffsicher ist. So wüsste ich das auch gerne zu tun. Es waren 2 Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf 4-fach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Das ist fast ein bisschen irre. Das läuft einem kalt den Rücken herunter zu sehen, wie David ein sehr, sehr korrektes Urteil fällt. Eine sehr klare Sicht, einen sehr klaren Blick hat. Er kann alles erkennen, alles durchschauen, alles verstehen, nur sich selbst nicht. Das ist beeindruckend, wie man das sehen kann, nicht nur bei David, sondern das ist eine grundlegende Haltung, ein grundlegendes Problem von uns, dass wir uns selber so nicht sehen können. Wir sehen alles, wir sehen alle, wir beurteilen auch alle. Nur uns selber beurteilen wir häufig ganz, ganz anders, als es vielleicht angemessen wäre. Und erst in diesem Augenblick, mit diesem Satz, du bist der Mann, kann David sich selbst und seine Schuld erkennen und bekennen und bricht darunter fast zusammen. Und dann kommen diese großen Sündenpsalmen, diese Sündenbekenntnisse, diese Bußpsalmen von David, die fast alle irgendwie damit zusammenhängen, zumindest als Ursprung seiner Sündenerkenntnis. Und dann heißt es ganz lapidar in Vers 15, und Nathan ging heim. Auftrag erledigt, Job getan, ich kann jetzt gehen. Dann bekommt Bathseba einen Sohn von David, dessen Namen erfahren wir gar nicht, der wird nirgends erwähnt, nur dass da ein Sohn war. Und beschrieben wird es so, und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau, also nicht Davids Frau, sondern Urias Frau, dem David geboren hat. Da sehen wir schon diese unglaubliche Spannung, die darin steht. Er schlug das Kind. Wir sollen uns nicht daran aufhalten, ob das jetzt vielleicht ungerecht ist an diesem Kind. Auch das hat einen prophetischen Sinn, den wir sehen müssten, so dass es todkrank wurde und dann stirbt das Kind. Und dann bekommt Bathseba einen zweiten Sohn und der zweite Sohn heißt Salomo. Das ist der Sohn. Das ist der echte, der richtige. Und die Biografie von Salomo steht in einem direkten Zusammenhang zu der Geschichte von David und Bathseba und Uriah und Salomo und Nathan und all dem, was zu diesem Komplex dazugehört, in direktem Zusammenhang mit dieser Familientragödie. Und Salomo weiß das. Er kennt die Geschichte von seinem Vater und seiner Mutter. Er kennt die Geschichte von seinem Halbbruder, der nicht leben durfte. Er kennt die Geschichte von dem, der da fehlt. Das haben wir schon einige Male gesehen. Ein Kind, das nicht da ist, ist nicht dasselbe, wie als wenn kein Kind da wäre. Sondern ein Kind, das nicht mehr da ist, ist viel, viel schwerer auszuhalten, als wenn man kinderlos geblieben wäre. Denn da fehlt etwas. Da ist eine Lücke, da ist ein Defizit, da ist ein Schmerz, da ist eine Trauer. Und das weiß Salomo und das kennt Salomo von seiner Mutter und von dieser Geschichte mit David und Uriah. Der erste Sohn war für David zumindest der falsche Sohn. Der Sohn der Torheit, der Sohn der fremden Frau. Der Sohn mit der Frau mit den verführerischen Lippen, der Sohn des Ungehorsams, der Sohn des Aberglaubens, der Sohn des Todes. Da steckt alles drin in diesem Sohn. Alles ist falsch, nicht wegen des Kindes, sondern als Frucht des Lebens Davids. Da ist bis dahin alles verkehrt. Und erst der zweite Sohn, der Sohn der Gnade, der geliebte Sohn, der Sohn der Gerechtigkeit, der verständige Sohn, der Sohn auch der Weisheit, von dem Jesus später sagt, das gibt es nicht noch einmal. So viel Weisheit in einem Menschen. Und dieses Wort vom zänkischen Weib richtet sich eigentlich nicht gegen irgendeine streitsüchtige Frau, sondern sie richtet sich gegen Männer wie David, gegen Männer, die sich nicht im Griff haben, gegen Männer, die diese Seite in sich tragen, die streitsüchtig sind, die zänkisch sind, die unberechenbar sind, die aus der Haut fahren können, die unbelehrbar sind und vieles, vieles andere mehr, gegen einen Mann, der sozusagen mit Unverstand und Torheit geschlagen, ich könnte auch sagen, verheiratet ist. Aber das ist nicht die böse Frau, die neben ihm lebt, das ist er, es ist ein Teil von ihm. Und das ist ein wesentlicher Grundzug der Sprüche, dass sie immer diesen doppelten Boden haben, wo man immer zweimal und dreimal sogar hinsehen muss. Nämlich einmal die wörtliche Bedeutung, dann eine übertragende Bedeutung und manchmal sogar noch eine weitere Bedeutung, auf die man dann erst im weiteren Verlauf stößt. Ich wollte zumindest heute Abend ein Beispiel nennen für diese weitere Auslegung in den Versen 15 und 16 heißt es, es gibt Gold und viel Perlen. Aber ein Mund, der Vernünftiges redet, das ist ein edles Kleinod. Und hier sind wir schon verwiesen auf den, der mehr ist in seiner Rede als Gold und Perlen. Wo Gold und Perlen nur Schrott ist, nämlich der eine, der Vernünftiges zu reden weiß. Und gleich im nächsten Vers wird das deutlich, wenn man die verschiedenen Übersetzungen liest, nämlich da geht es nicht um irgendein Kleid, sondern da heißt es, nimm dem sein Gewand, der für einen anderen Bürger wurde und pfände ihn an Stelle des Fremden. Das ist Jesus am Kreuz. Das ist der dritte Boden, den wir hier sehen. Nur andeutungsweise heute Abend, weil das noch später wieder kommen wird, aber dass wir hier auch schon die Formulierungen sehen, warum unterm Kreuz um das Gewand gelost wird. Es verteilt wird, nimm dem sein Gewand, der für einen anderen Bürger wurde und fände ihn anstelle des Fremden, das heißt des anderen, dessen, der gar nichts eigentlich damit zu tun hat. Und das sind wir. Dass hier Jesus sein Leben verpfändet für uns anstelle des Fremden, der eigentlich gar nicht dahin gehört, der auch keine Chance hat, der keinen Weg für sich hat, kein Heil in Aussicht hat. Und hier taucht das sehr, sehr deutlich auf in der Formulierung. Das ist der dritte Boden. Aber wir wollen zunächst die anderen Böden noch ein wenig anschauen. Dass der weise Mann auch nicht von Natur aus weise ist. Dass die Bibel also nicht sagt, da gibt es halt weise und es gibt weniger weise. Es gibt törichte Männer und es gibt kluge Männer. Und die klugen Männer, die muss man halt suchen und sich mit denen abgeben. Und die weisen, die törichten Männer, die lässt man halt links liegen. Das wäre ja sehr einfach. Dann würden wir vielleicht die Akademiker suchen oder die irgendwie einen guten Eindruck oder so einen klugen Eindruck machen. Und die anderen würden wir einfach übersehen. Das ist nicht gemeint. Sondern dass die Weisheit, die echte Weisheit, immer ein Geschenk ist. Das haben wir schon bei diesem Vers gesehen. Das zänkische Weib ist so wie ein ständig triefendes Dach. Die verständige Frau, also die kluge Frau oder die echte Weisheit, die kommt ausschließlich vom Herrn. Das ist die Aussage. Wir sind nicht von Natur aus weise, ob wir jetzt Abitur haben und ein Studium und einen Titel noch haben. Es gibt viel Torheit auch bei den Gebildeten. Sondern die echte Weisheit, die die Bibel meint, kommt ausschließlich vom Herrn und ist ein Geschenk der Gnade. Und die Ursache für Weisheit ist ausschließlich Gottesfurcht. Das haben wir von Anfang an dieses Buches gesehen. Anders kriegt man keine Weisheit, indem man gottesfürchtig ist, indem man darum bittet, heißt es im Brief des Jakobus, indem wir den Wert der Weisheit erkennen und uns nach diesem Wert ausstrecken, nicht nach Gold und Perlen, sondern nach dieser Weisheit, dass wir lernen, vernünftig zu reden. Nun gilt trotzdem generell, alles, was an diesen personifizierten Grundzügen benannt ist, die zänkische Frau, das haben wir schon gesehen, das ist ein Teil von mir. Der unverständige Sohn, das ist sozusagen die Frucht meines Lebens. Der kommt tatsächlich von mir, ist ja klar, mein Sohn kommt von mir. Also hat das was mit mir zu tun. Und der unverständige Sohn ist nicht irgendein Zeitgenosse, der da sein Unwesen treibt, sondern das ist ein Teil und eine Frucht meines Lebens. Die fremde Frau, von der es in Kapitel 5, Vers 3 schon hieß, die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Da denken wir und haben damals auch gedacht, sofort an die untreue Frau, an die Hure, an die Prostituierte, die da irgendwo am Wegesrand stand. Da haben wir in der Bibel eine ganze Reihe von Beispielen, wo solche Geschichten eben geschehen sind. Die verführerische, das ist auf der ersten Ebene ganz eindeutig eine Warnung vor der Verführung, vor dem Ehebruch, vor Prostitution. Es ist aber auf den zweiten Blick, und der scheint mir noch viel wichtiger zu sein im Blick auf das Volk Israel, auch im Blick auf uns selbst, eine Warnung vor der falschen Religion, eine Warnung vor der Irrlehre, eine Warnung vor dem Götzendienst und vor dem Aberglauben, eine Warnung vor all den verführerischen Ideen und Gedanken, die auch noch da sind. Und wir müssen was sagen, die ganze Kirche, der ganze kirchliche Betrieb täte gut daran, diesen doppelten Boden zu sehen und zu verstehen und noch einmal zu prüfen, wo sind wir diesem verführerischen Geist auf den Leim gegangen. Paulus spricht immer wieder von diesem verführerischen Geist, von dem Geist der Verführung, und er meint nicht Ehebruch. Er meint das, wozu Gemeinden immer leicht neigen, nämlich zur Halbwahrheit, zu dem, was nebendran auch noch interessant und spannend ist oder vielleicht sogar noch viel beeindruckender aussieht als das, was wir als Wahrheit haben. Und immer, wenn wir von der zänkischen Frau, von dem unverständigen Sohn, von der fremden Frau lesen, dann heißt es eigentlich, es geht nicht um andere Leute, auf die wir sehen, sondern es geht immer um mich. Es geht um meine Haltung, um mein Leben. Immer mit diesem Schlusssatz am Ende, du bist der Mann, du bist die Frau, du bist dieser Mensch. Achte drauf, wo das auf dein Leben zutrifft. Und damit haben wir immer diese inneren Haltungen von Menschen mit ihren Neigungen, mit ihren Schwachheiten, mit ihrer Verführbarkeit in menschlichen und in geistlichen Dingen. Es gibt dann auch noch die Töchter. Die Töchter tauchen erst in Kapitel 30 auf. So lange müssen wir noch warten, aber es gibt sie auch und sie haben natürlich auch ihren Namen. Die Töchter heißen Falschheit und Lüge. Die Sprüche hören nicht auf, uns das vorzuhalten, uns das zu zeigen. Kapitel 30, Abvers 11 heißt, es gibt eine Art, die ihrem Vater flucht und ihre Mutter nicht segnet. Eine Art, die sich rein dünkt und ist doch von ihrem Schmutz nicht gewaschen. Eine Art, die ihre Augen hochträgt und ihre Augenlider emporhebt. Eine Art, die Schwerter als Zähne hat und Messer als Backenzähne und verzehrt die Elenden im Lande und die Armen unter den Leuten. Und dann kommt ein ganz grausiges Bild noch gleich hinterher in Vers 15. Der Blutegel. Und der Blutegel ist kein anderer als der Mensch, als ein bestimmter Mensch. Ihr könnt auch sagen, als der Mann oder ein bestimmter Mann oder ein typischer Mann. Der Blutegel hat zwei Töchter. Die heißen Gib her. Also Zwillingstöchter sozusagen, haben beide denselben Namen, dass beide dasselbe aussehen. Zwei Töchter, die heißen Gib her. Drei sind nicht zu sättigen und vier sagen nie, es ist genug. Es reicht nie. Da tauchen jetzt auch noch die Töchter auf und es sind die Töchter des Mannes. Es sind also keine fremden Frauen, sondern es sind seine Töchter, es ist die Frucht seines Lebens. Wir können direkt Galater 5, Vers 19 folgende daneben legen. Da tauchen sie alle wieder auf. Nur anders formuliert, anders beschrieben. Offenkundig sind aber die Werke, die Wirkungen des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Da haben wir die ganze Familie zusammen. Vater, Mutter, Söhne, Töchter, alle miteinander versammelt in einer Familie oder in einer Person. Und so geht es in Kapitel 20 dann eigentlich weiter. Das ganze Kapitel besteht aus völlig verschiedenen Beschreibungen von Personen und Verhaltensweisen, mal positiv, mal negativ, sind aber immer Verhaltensweisen des Menschen per se. Und wir können daran etwas ablesen. Auffällig ist, dass diese Sprüche fast immer eine bestimmte Form haben, nämlich häufig eine Wesensbeschreibung und das Gegenteil davon, also These und Antithese. Eine Eigenart, die mal positiv, mal negativ sein kann und daneben immer gleich das Gegenteil, damit wir auch diese Verschiedenartigkeit sehen. Und wenn Sie heute einmal einen modernen Persönlichkeitstest machen, das gibt's ja so in Zeitschriften, da kann man sagen, wer bin ich eigentlich? Da macht man so ein paar Kreuzchen, hat man 20, 30 Fragen und am Ende gibt's irgend so ein Ergebnis, da gibt's so eine Auflösung auf der letzten Seite, da kann man seine Zahlen eintragen und dann sagt uns diese Zeitschrift, wer man ist. Ja, das mag mal ein bisschen zutreffend, manchmal auch völlig daneben sein, aber im Grundzug ist das nicht ganz falsch. Es gibt solche Tests auch in einer viel besseren Qualität, wissenschaftlich evaluierte Tests, die man auch anwenden kann. Wir haben das als Männer schon mal gemacht hier im Haus. Professor Dr. Michael Dietrich, den wir ja von der BTS her kennen, hat einen solchen Test vor vielen Jahren schon entwickelt, der auch wissenschaftlich evaluiert ist, der auch vielfach angewandt wird in Unternehmen, in Betrieben und sehr, sehr gut geeignet ist. Man kann das anwenden für Ehepaare, die sich aus irgendwelchen Ursachen nicht mehr verstehen, obwohl sie sich alle größte Mühe geben und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommen miteinander. Das sind Tests, da hat man so 200, 300, 500 Fragen, die man beantworten muss. Das kann man relativ schnell machen. In anderthalb Stunden kommt man da durch, darf auch nicht lange überlegen, macht seine Kreuzchen, zählt am Ende es zusammen oder schickt es ein, dann wird es per Computer ausgewertet nach einem ganz bestimmten Modus. Und am Ende kriegt man ein Ergebnis und erstaunlicherweise ist dieses Ergebnis enorm präzise. Nicht in allem, aber man kann sehr, sehr, sehr vieles darin ablesen und kann Menschen damit auch helfen. Diese Fragen sind zum Teil sehr freundliche Fragen, die man auch gerne beantwortet. Fragen nach unseren Begabungen, Fragen nach unseren positiven Eigenschaften. Es sind zum Teil auch ein bisschen unangenehme Fragen, wo wir unsere Schwächen haben. Es sind auch schwierige Fragen dabei, wo man dreimal hinsehen muss, was wird hier tatsächlich gefragt, was soll diese Frage, wo man die Worte genau nochmal ansehen muss. Es sieht so einfach aus, je länger man nachdenkt, desto weniger kann man die Frage beantworten. Und es sind ein paar sehr unangenehme und sogar sehr peinliche Fragen darunter. Also Fragen, die man eigentlich lieber übergehen würde, die man nicht beantworten möchte oder die man nicht ehrlich beantworten möchte. All diese Fragen sind bunt durcheinander gewürfelt und sehen sehr zusammenhanglos aus, ähnlich wie die Sprüche auch. Man sieht keinen roten Faden, man beantwortet nur seine Fragen. Am Ende wird zusammengefasst und das Spannende daran ist, dass ein paar Kontrollfragen darunter sind. Kontrollfragen heißt, es sind ein paar Fragen, die sind absichtlich sehr schwer. Da wird also getestet, hat der Mann überhaupt die Fragen verstanden? Ist dieser Test eigentlich aussagekräftig? Und das kann man testen mit Fragen, die ganz absichtlich sehr, sehr kompliziert gestellt sind. Und dann merkt man, die einen, die haben das verstanden, die anderen haben das nicht ganz so gut verstanden. Da müssen wir ein wenig Abstriche machen. Und dann gibt es tatsächlich diese Fragen, die wollen wir gar nicht beantworten, weil sie peinlich sind. Und wenn man das dann auch einschicken muss und ich weiß, wer wertet das denn jetzt aus, wer kriegt da etwas mit von mir, dann ist es sehr, sehr unangenehm. Aber gerade das zeigt, ob man tatsächlich diese Fragen auch ehrlich beantwortet oder ob man gelogen hat oder sagen wir mal ein bisschen geflunkert hat, ein bisschen geschönt hat, ob man wirklich wissen will, wer man ist, ob man dazu steht, wer man ist und wie man ist. Und nur dann, wenn jemand die Fragen einigermaßen verstanden hat und wenn man sehen kann, der hat tatsächlich die peinlichen Fragen sehr ehrlich beantwortet. Was man vielleicht keinem Menschen sagen würde, hat man da tatsächlich beantwortet und dann hat man eine aussagekräftige Beschreibung der eigenen Persönlichkeitsstruktur. Das machen Unternehmen, wenn sie wichtige Schlüsselpositionen bestellen. Da gibt es so Assessment Center, wo dann ganz hoch irgendwas dann testen und abfragen und mit einem durcharbeiten und testen. Am Ende kommt solch ein Profil der Persönlichkeit ans Licht. Und genau das machen die Sprüche auch. Das ist also gar nicht eine Idee von irgendwelchen Wirtschaftspsychologen, sondern genau dasselbe machen wir schon immer, wenn wir die Sprüche lesen. Wir sehen in einen Spiegel. Wir lesen etwas und wir sehen automatisch, bin ich dieser Mann? Bin ich dieser Typ? Es könnte auch sein, dass ich sage, das bin ich gar nicht. Das ist ja auch eine Aussage. Wenn ich sage, bestimmte negative Züge treffen gar nicht auf mich zu, das ist doch wunderbar, dass ich nicht nur in Grund und Boden gerammt werde mit meinen Eigenschaften, sondern dass ich auch sagen kann, da gibt es sogar positive Eigenschaften, die auf mich zutreffen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Und die andere Seite ist immer auch da. Google macht dasselbe mit all ihren Informationen, die sie im Internet so sorglos eingeben. Ja, alles, was sie da so tun, was sie so eintragen, was sie bestellen und wo sie ein bisschen gelesen haben, das wird alles sehr, sehr bewusst wahrgenommen, ausgewertet und da ist schon längst ein Persönlichkeitsprofil von ihnen, das ist wahrscheinlich besser als jedes wissenschaftliche Profil, das sie irgendwo machen könnten. Da ist schon so viel über uns bekannt, das wissen und merken wir gar nicht. Aber diese über 900 Sprüche, das ist ein anderer Persönlichkeitsstrukturtest. Das ist der Strukturtest der Weisheit. Wir können auch sagen, ein Strukturtest des Heiligen Geistes. Wir sehen hier in einen Spiegel, der uns von ihm vorgehalten wird. Und wir könnten jetzt einzelne Verse durchgehen und sehen, dass da tatsächlich etwas sichtbar wird über uns selber. Wenn wir mit dem ersten Vers anfangen, keine Sorge, ich nehme nicht alle 29, sondern nur ein paar Beispiele. Wenn es heißt, der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild, wir können auch sagen haltlos oder unberechenbar oder wüst, würde man im Schwäbischen sagen. Wer davon taumelt, wird niemals weise. Da haben wir diese beiden Gegensätze und wir könnten jetzt einfach eine Skala machen von minus 10 bis plus 10 und könnten eintragen, habe ich Probleme mit Wein und starkem Getränk? Da bin ich möglicherweise schon bei minus 2, minus 5, minus 8. Ich hoffe nicht bei minus 10, aber da ist ein deutliches Problem. Und die Sprüche sagen, dann hast du nicht nur ein Problem mit Wein und starkem Getränk, dann hast du ein Problem mit deinem Verstand. Dann hast du ein Problem mit deiner Selbstkontrolle. Ich kann auch sagen, dann bist du möglicherweise wüst oder hast die Neigung, wüst zu werden. Und die Alternative wäre, ich bin klar orientiert. Ich habe mein Leben im Griff. Ich habe mich im Griff. Ich kann souverän meinen Weg gehen. Könnte sein, plus 2, plus 5, plus 8 oder sogar plus 10. 10 wird kaum jemand erreichen, aber immerhin. Wir sehen diese deutlichen Unterschiede. Wüst und haltlos oder sehr klar orientiert. Vers 2, das Drohen des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen. Wer ihn erzürnt, der sündigt wieder das eigene Leben. Wieder minus 10 bis plus 10. Gehe ich verantwortlich mit und vor der Obrigkeit um? Oder neige ich zu einer kreativen Auslegung des Gesetzes? Das ist vorsichtig formuliert. Autofahrer kennen das, wo 30 steht, fährt man mindestens 33, denn erst ab 34 muss man Strafe zahlen. Und wenn man weiß, wo die Blitzer stehen, riskiert man auch schon mal 40 oder 50. Das ist nicht so tragisch, können wir sagen. Gerade die Autofahrer würden das wahrscheinlich sagen. Das wird schon ein bisschen tragischer, wenn wir an die Steuererklärung gehen. Wie ehrlich sind wir da? Wie halten wir es mit der Obrigkeit, mit der Wahrheit und im Besonderen in meiner Verantwortung vor Gott? Also die Frage nach dem kreativen Umgang mit dem Gebot, mit dem Willen, mit dem Wort Gottes. Wie kreativ bin ich da? Das ist meine Obrigkeit. Und danach bin ich gefragt. Vers 3, eine Ehre ist es dem Mann, dem Streit fern zu bleiben, aber die gerne streiten, sind allzumal Toren. Bin ich hemmungslos und ungehalten im Streit, bin ich streitsüchtig, genieße ich das sogar, den Sieg zu haben, dass ich es gelernt habe, jeden platt zu machen, der mir in die Quere kommt, oder kann ich sehr souverän jedem unnötigen Streit aus dem Weg gehen oder sogar einen Streit schlichten, das heißt ihn bewältigen, ihn beenden, ihn abschließen. Und so könnten wir immer weitergehen, immer weiter. Bin ich kurzsichtig, das wäre Vers 4, oder bin ich vorausschauend, habe ich einen Weitblick oder bin ich nur auf einen schnellen Genuss aus? Immer diese Gegensätze und wir könnten uns kleine Skalen machen von minus 10 bis plus 10 und wir würden staunen, was am Ende dabei herauskommt. Und dass zwischen diesen Minusfeldern, die wir da alle übereinander sehen könnten, und den Plusfeldern deutliche Zusammenhänge bestehen, das ist meine Persönlichkeitsstruktur. Das muss gar nicht so hochwissenschaftlich sein, sondern ich erkenne mich selbst. Das ist der Spiegel, in dem ich etwas von mir selbst sehen kann, mich selbst erkennen kann. Es ist der Blick Gottes auf mein Leben, es sind seine Gedanken über mich. Und wenn wir jetzt noch einmal auf einen sehr wichtigen Psalm sehen, ebenfalls einen Psalm Davids, wo es heißt, du verstehst meine Gedanken von Ferne, du durchschaust meine Gedanken, du kennst mein Sinnen, du kennst meine Neigungen, du siehst, was in mir ist. Wenn es heißt, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest, und am Ende, oder beziehungsweise später in Vers 17, wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Ich habe da lange immer wieder daran gestanden, wieso sind diese Gedanken so schwer? Eigentlich ist doch alles so eindeutig und klar, was im Psalm 139 steht. Aber wenn wir diese Gedanken Gottes einmal sehen, diese über 900 Beschreibungen, wie ein Mensch sein kann, in seiner Verrücktheit, seiner Gedanken und seines Herzens, dieses völlig Verschrobene in unserem Leben, diese unterschiedlichsten Bestrebungen und Neigungen und Macken, die wir haben, dann verstehen wir noch viel deutlicher, warum diese Gedanken Gottes für mich so schwer sind, weil sie mich so anklagen, weil sie mir fast, muss ich sagen, gnadenlos einen Spiegel vorhalten und ich muss mich darin sehen. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Spräche ich, was alles in diesen Sprüchen gesagt ist, laut aus über mein Leben, dann würde ich erst sehen, was ich für eine Gestalt bin, was ich für eine Natur habe, was da alles in meinem Leben ist. Es sind Gedanken Gottes über mich. Und jede einzelne Aussage, das haben wir schon gesehen, ist nicht nur eine einfache Aussage, sondern hat eine hohe Komplexität. Jeder einzelne Vers, der mir gesagt wird, ist hochkompliziert im Blick auf mich selbst. Und am Ende bin ich noch immer bei dir. Ich komme da nicht raus. Ich muss da auch nicht raus. Sondern ich darf stehen bleiben in seiner Gegenwart. Aber eine sehr wichtige Frage ist, will ich das wissen, was die Gedanken Gottes über mein Leben sind? Will ich das aushalten, wenn er mir diesen Spiegel vorhält und ich hineinschauen soll und muss? Dass es relativ leicht ist, sich über das zänkische Weib und dem triefenden Dach zu amüsieren, das ist ja klar. Vielleicht ist es auch deswegen ein bisschen humorvoll geschrieben, weil wir so gerne über andere Leute lachen. Weil es leichter ist, sich zu amüsieren über die Schrägheit anderer Leute. Bis wir endlich merken, das sind ja gar nicht die anderen Leute, das bin ja ich. Das ist meine Natur, mein Gesicht. Die törichten Leute, die schlecht erzogenen Söhne vom Nachbarn, die Gefahren von Frauen oder Männern, die es mit der Treue nicht zu ernst nehmen, das sind die typischen Gefahren einer jeden Gemeinde. In einer jeden Gemeinde machen wir uns da nichts vor, dass das ganz anders wäre bei den Frommen als bei den anderen. Und die Bibel und Gott selbst macht das sehr deutlich. Ich spreche nicht über die anderen, sondern du bist gemeint. Du bist der Mann. Dass wir diesen Spiegel brauchen, um unseren eigenen Blick zu schärfen an anderen Gestalten und zugleich merken, das bin ich. Sehr viele Worte, auch in diesem Kapitel, haben mit Sehen zu tun, dass wir das Sehen lernen, was man auf den ersten, vielleicht auf den zweiten Blick auch nicht sehen kann. Das Vorhaben im Herzen eines Mannes ist wie ein tiefes Wasser, aber ein kluger Mann kann es schöpfen. Die Zürcher Übersetzung hat so gesagt, die Pläne im Herzen eines Mannes sind tiefe Wasser. Ein einsichtiger Mann aber weiß daraus zu schöpfen. Und wir merken, es geht nicht darum, schmutzige Wäsche der anderen zu waschen, anderen ihre Fehler, ihre Macken, ihre Torheit vorzuhalten, sondern es geht darum, das Gesetz und die Gesetzmäßigkeit, die Funktionsweise der Sünde zu durchschauen. So funktioniert sie. So betrügt sie uns. Und wir merken es erst auf den zweiten oder dritten oder vierten Blick. So belügen wir uns selbst. Und wenn wir fragen, woher kommen denn diese Neigungen in unseren Herzen? Warum bin ich denn so? Was ist der Sinn meines Wollens, meiner Pläne, meines Denkens, meines Verhaltens? Woher kommen die Kräfte, die mich so treiben? Manchmal sogar so, dass ich es deutlich merke, dass ich ein Getriebener bin. Wenn wir etwa den Vers 10 nehmen, zweierlei Gewicht und zweierlei Maß ist beides dem Herrn ein Greuel. Da sehen wir noch einmal so etwas. Da geht es um Eindeutigkeit und um Ehrlichkeit, dass unser Wort klar und unmissverständlich ist, das, was wir sagen. Wir würden natürlich nie eine Waage manipulieren und auf diese Weise betrügen. Aber zweierlei Maß, das kennen wir trotzdem. Ich habe mich zumindest sehr ertappt gefühlt, wenn ich alle paar Jahre ein anderes Auto wieder brauche. Das gibt's ja manchmal, dass das Alte einfach langsam anfällig wird und man tauschen will. Dann laufen die Verhandlungen oft so ab wie auf einem orientalischen Markt. Man sieht ein Auto, das man unbedingt haben möchte. Und dann sagt man, das Auto ist ja nicht wert, was da dran steht. Und dann fängt man an zu feilschen und sagt, was für eine Schrottkarre wollen Sie mir da andrehen für diesen Preis? Und dann fängt man an, runter zu handeln. Und wenn man es dann geschafft hat, den Verkäufer zu überlisten oder zu überwinden und man kriegt tatsächlich seinen Preis, dann ist man stolz wie Oscar und sagt, ich habe ihn klein gemacht. Ich habe es geschafft. Das ist zweierlei Maß. Ich habe mir angewöhnt, bei den letzten Käufen das anders zu machen, nämlich dem Verkäufer zu sagen, ich sage Ihnen gleich einen Preis und dann verschwinde ich. Und dann können Sie hinterher sagen, ja oder nein. Aber ich verhandle nicht. Auf diese Weise ist es klar, er kann Ja sagen oder Nein und wir sind völlig im Frieden und es gibt kein Handeln, es gibt keinen Verlierer, es gibt entweder einen Ausgang ohne Ergebnis, aber es gibt keinen Verlierer. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, aber nicht dieses zweierlei Maß, dieses Feilschen und irgendwie doch unehrlich miteinander verhandeln. Nicht das sagen, was man eigentlich meint. Eigentlich finde ich die Kiste ganz toll und ich will sie auch haben. Ich will nur den Preis nicht bezahlen. Das steckt ja dahinter. Sind wir in der Lage, nicht nur das Verhalten eines anderen zu beschreiben, sondern auch die Pläne, die Züge, die Neigungen, die verborgenen Seiten unseres Selbst zu durchschauen? Und dann vielleicht auch die verborgenen Seiten, die komplexen Lügen, die Selbstlügen, die Täuschungen, den Selbstbetrug zu erkennen bei uns selber und dann auch bei anderen. Nicht um den anderen zu vernichten, sondern um zu verstehen, wie wir alle miteinander unsere Last tragen, unseren Schaden in uns tragen. Dass wir die innere Not von Menschen erkennen und verstehen und sogar mitleiden, dass wir so sind. Nicht den anderen zu beschimpfen, sondern mit ihm zu leiden, dass er noch immer unter dieser Last der eigenen Geschichte und der eigenen Persönlichkeit leidet. Hebräer 4 sagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er ist der Einzige, der ohne Sünde war, aber Mitleiden mit all den Sündern und ihren Versuchungen, das konnte er. Und das hat er getan und freiwillig gewollt. Und das heißt, am anderen Menschen auch zu lernen, auch an diesen Bildern zu lernen. Aber nicht, um ihnen die Pfanne zu hauen, sondern um zu lernen, wie wir alle miteinander funktionieren. Um zu lernen, so sind wir, nicht nur der andere, so bin auch ich. Ich bin nicht anders als die anderen. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer, sagt Paulus. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? Erst einmal kann das keiner sagen. Das ist schon mal eine wesentliche Feststellung. Keiner von uns könnte sagen, ich habe mein Herz geläutert. Ich habe es geschafft. Ich habe mein Leben bewältigt und bin rein von meiner Sünde. Das ist eine rhetorische Frage. Da würde niemand ein klares Ich darauf antworten. Und dann ist da eine Feststellung in Vers 11. Schon einen Knaben erkennt man an seinem Tun, ob er lauter und redlich werden will. Da könnte man sagen, das ist eine verstiegene Behauptung, dass man schon an einem kleinen Kind erkennen könnte, was einmal draus werden wird. Aber genau das ist gemeint. Also nicht ein Jüngling, wie es manche Übersetzer beschreiben, sondern tatsächlich das kleine Kind, der Knabe, an dem man schon erkennen kann, ob er lauter und redlich werden will oder werden wird, müssten wir sagen. Das würde bedeuten, die Verkehrtheit eines Menschen entsteht nicht erst im weiteren Verlauf seines Lebens, sondern die Verkehrtheit eines Menschen beginnt in seiner Kindheit. Nach allem, was wir wissen, ist es korrekt. Was allerdings nicht korrekt ist, ist diese Behauptung, Kinder sind von Natur aus böse, so sagen es manche. Kinder seien von Natur aus per se böse. Und man muss Kinder erziehen, damit sie ihre Bosheit loswerden. Das ist falsch. Kinder sind nicht von Natur aus böse. Kinder sind schon sehr früh vom Bösen geprägt und erfasst. Und sie werden immer mehr hineingezogen in das Böse. Wie kann das sein, dass so viele Kinder dann trotz bester Erziehung doch irgendwie böse sind? Zumal wir ja manchmal den Eindruck haben, wir sind doch eigentlich ganz gute Eltern. Ja, wir geben uns auch allergrößte Mühe, wir sind auch im Glauben, wir sind Christen, wir sind in Nachfolge mit Jesus, wir leben eng in der Beziehung zu Jesus. Aber eine Frage ist, sind wir als Eltern auch erlöst? Sind wir als Eltern tatsächlich erlöst? Nicht nur die Frage, haben wir Vergebung? Die haben wir. Die haben wir. Wenn wir Jesus gehören, dann haben wir auch Vergebung für alles. Die Frage ist aber, sind wir auch erlöst von unserem alten Wesen? Sind wir erlöst von dem alten Menschen? Sind wir erlöst von all dem, was in unserem Leben immer noch sehr massiv gegenwärtig ist? Haben wir den alten Menschen mit seinen Neigungen abgelegt? Oder haben wir die Schäden unseres Lebens überwunden? Sind wir erlöst von all den moralischen und gesetzlichen Haltungen, die wir haben? Oder wissen wir wenigstens, wo unsere alten Schäden liegen, wo unser Unheil liegt? Wenn Jesus sagt, ihr Väter, die ihr doch böse seid, ihr könnt zwar euren Kindern gute Gaben geben, aber da ist immer noch etwas in euch, was nicht gut ist. Ihr seid nicht automatisch gut, das haben wir am vorletzten Sonntag gehört, dass die seelischen Strukturen in einem Menschen nicht schon aufgehoben sind, wenn er zum Glauben kommt und wiedergeboren ist. Diese Frage ist vor allem wichtig für junge Menschen. Vor allem für junge Menschen, die ein gemeinsames Leben beginnen, also eine Familie gründen wollen, die heiraten wollen, die vielleicht Kinder haben wollen. Starten wir in ein gemeinsames Leben als erlöste Menschen oder starten wir einfach so, wie wir sind, dass wir sagen, wir sind Christen, wir haben Vergebung, wir haben uns auch lieb und dann kann es nur gut werden und wir merken nicht, was alles noch da ist. Und dann kommen die Probleme. dann taucht der alte Mensch auf beiden Seiten wieder auf und wir merken, wie unheilvoll das werden kann. Und darum würde ich allen wünschen, bevor sie heiraten, dass sie sagen können, ich habe das Problem mit der Erlösung verstanden, dass ich zumindest weiß, wo mein Unheil ist, wo ich noch ganz viel Erlösung, ganz viel Gnade, ganz viel Heiligung, ganz viel Veränderung brauche. Und ich muss es immer sehen, wo meine Gefahr liegt, wo meine Schwachstellen sind, wo mein Unheil, mein Schaden ist. Und wenn man dann in eine Ehe startet, dass man dann zumindest weiß, auch wenn noch nicht alles erlöst ist, warum man sich so dringend braucht. Nicht, um sich dann gegenseitig immer vorzuhalten und zu kritisieren, was man alles falsch macht, sondern wir brauchen gegenseitig unsere Hilfe. Und da ist dieses Bild von Mann und Frau, auch dieses etwas plakative Bild, sehr, sehr hilfreich. Eine kluge Frau weiß ihrem Mann zu helfen, dass er auch zur Erlösung findet, dass er es schafft, Erlösung zu erreichen, dass er frei wird. Und dass Ehefrauen eine ganz, ganz wichtige Bedeutung darin haben, ihren Ehemännern darin zu helfen. Also nicht sie dauernd zu kritisieren, nicht zänkisches Weib zu spielen, sondern zu helfen, zu wissen, wie man das macht. Und umgekehrt natürlich auch. Das ist Ehe. Das ist diese Gemeinschaft, die wir eigentlich meinen, innerhalb einer gut funktionierenden Ehe, dass wir einander Hilfe sind und nicht die schärfsten Kritiker, denn das wird man im Laufe der Zeit, wenn man sich irgendwann nicht mehr ertragen kann mit seinen gegenseitigen Macken und Fehlern und Schwachheiten. Dass der ganze alte Kram, der ganze alte Geist, alle alten Haltungen, Wunden, Verletzungen, ich könnte kurz sagen, dass das Gesetz der Sünde nicht einfach immer weiterläuft und weiterläuft und weiterläuft. Wer kann denn sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von aller Sünde, von allem Schaden, von allem Unheil, von allen Wunden, von allen Tragödien meines Lebens? Wer kann denn das sagen? Niemand kann das sagen. Und darum ist es so wichtig, Psalm 139 noch einmal, erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, mach es offenbar, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Das ist der einzige Weg, mitten im Tod das Leben zu finden, nur bei ihm, nur mit ihm, nur durch ihn und nur miteinander. Zwei in einer Ehe und der Herr mittendrin. Das ist der Grundgedanke einer christlichen Ehe. Nur durch Erkenntnis der Sünde, nur durch Erlösung von dem Gesetz der Sünde, nur durch das Blut Jesu, das frei macht von aller Schuld und nur durch den Geist der Heiligung, der uns zu Menschen macht, die auch frei sind von den inneren Bindungen und Lasten und all den Problemen, die da sind. Uns aber, sagt Paulus, hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit, aber auch die Tiefen meines Wesens, meines Herzens. Und er erforscht nicht nur, er macht nicht nur so einen Persönlichkeitsstrukturtest mit mir, sondern er erneuert auch und er erlöst und er macht frei. Und er heilt und er heiligt. Er heiligt sogar durch und durch, bis in die Tiefen, bis in die letzten Winkel meines Herzens. Das ist es, was wir gerne wollen. Das ist es, wobei wir uns gegenseitig helfen dürfen. Das ist es, was er für uns und über uns gedacht hat. Wir haben Christi Sinn. Das ist neu. Nicht unser Sinn, nicht unsere Macken, sondern wir haben Christi Sinn. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du uns in deinem Wort, auch in diesem Wort, so deutlich begegnest. Und dass es nicht nur irgendeine Moral ist, sondern dass du uns so eindeutig und klar diesen Spiegel vorhältst und wir tausend Dinge darin erkennen. All das, was in uns ist, all das, was uns das Leben schwer macht und all das, womit wir auch anderen das Leben schwer machen. Wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass du uns einen offenen Blick dafür schenkst, aber nicht nur einen Blick für das Beschädigte, sondern noch viel mehr einen Blick für dich und für dein Heil und für deine Macht, die alles überwinden kann. Und den Glauben, dass du uns völlig erneuerst, dass du alles überwindest, dass wir Menschen sein dürfen, die deinen Sinn haben. Du machst uns neu. Und du nimmst alles Alte aus unserem Leben heraus und tust das in großer Geduld, in großer Treue, in großer Freundlichkeit. Danke, dass wir mit dir unter deinem Kreuz und unter deiner Leitung im Heiligen Geist unseren Weg gehen dürfen. Gelobt sei dein Name. Amen.